Das Gehirn.info. Fox P2.
Selten kommen auf das Gehirn.info Nicht-Hirnforscher zu Wort. Doch auch die beschäftigen sich mit dem Gehirn. Theoretisch als Thema oder praktisch in der Anwendung. Einer davon ist der Moderator Gerd Skobel. Und mit ihm sprechen wir heute. Herr Skobel, Sie befassen sich mit eher intelligenten Themen. Und immer wieder auch mit dem Gehirn. Woher kommt das Interesse?
Ja, ohne Gehirn würde ich sagen, keine Möglichkeit, irgendwas in der Welt zu verstehen oder jedenfalls nur geringe Möglichkeit. Insofern muss man sich immer auch mit dem Gehirn beschäftigen.
Das Schöne an unserem Beruf ist ja, dass man von vielen sehr interessanten Menschen lernen kann. Hat sich denn dadurch auch der Privatmensch Skobel verändert?
Das ist schwer zu sagen. Also es ist sicher so, dass das, was ich beruflich mache und lerne, und da habe ich einen sehr privilegierten Job, weil ich wirklich kontinuierlich lernen kann. Das ist was, was ich mir an der Uni immer gewünscht habe, was aber nur zum Teil an der Uni eingetreten ist. Also dass durch dieses kontinuierliche Lernen sich sicher in mir was verändert, das ist aber ein stetiger, langsamer Prozess. Deshalb fällt es mir, also kein Revolutionärer sozusagen, wo es zu heftigen Umbrüchen kommt, deshalb fällt es mir schwer zu sagen, an welchen Stellen. Aber ich glaube, ich kann mich selber und Reaktionen meiner Umwelt besser einschätzen, einfach weil ich mehr weiß. Was mir auffällt, ist, dass wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, mit verschiedenen Neurowissenschaftlern zu reden, die in unterschiedlichen Spezialgebieten arbeiten, es doch häufig an Überblick fehlt. Also der eine weiß nicht genau, was der andere macht, hat auch einen völlig anderen Fokus in der Forschung. Die Probleme, die es im Brückenschlag zwischen Philosophen und Neurowissenschaftlern gibt, die gibt es auch unter Umständen zwischen einzelnen Neurowissenschaftlern. Und das Schöne an meinem Job ist, dass man einen Überblick bekommt und auch sozusagen den Mangel im Übersetzen zwischen den Disziplinen sieht.
Spannender Punkt. Nun behandeln Ihr Sender und unsere Plattformen zugleich das Thema Intelligenz. Ist es Ihnen da auch so vorgekommen, dass Leute in ihren eigenen kleinen Kästen gedacht haben?
Ja, ich glaube, man kann da besonders schön sehen, welche Rolle Voreinstellungen spielen. Also wenn man sich ein Interview mit Thilo Sarrazin zu dem Thema ansieht, dann weiß man, aus welcher Ecke die Argumente kommen und in welche Ecke sie zielen. Wenn man mit einem Genetiker spricht, der gerade versucht, Forschungsgelder aufzutreiben, weiß man auch, aus welcher Ecke das kommt. Also ich finde, dass man sehr deutlich sieht, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wie stark Intelligenztests und überhaupt die Erforschung von Intelligenz instrumentalisiert wurden und werden. Was mir vorher nicht klar war, war, dass eine der zentralen Beschäftigungspraktiken oder Techniken der Psychologen nicht nur die Therapien sind, also die Diagnose und Therapie sind, sondern Intelligenztests. Das ist einer der Hauptwirtschaftsfaktoren, ich nenne es jetzt mal der Psychologieindustrie. Das war mir vorher in diesem Ausmaß nicht klar.
Das überrascht mich jetzt auch. Ist denn das Bild von Intelligenz so klar? Also Sie haben hier zum Beispiel Elsbeth Stern in der Sendung. Für Sie ist Intelligenz recht eindeutig und hat zum Beispiel mit Verarbeitungsgeschwindigkeit zu tun. Andere Forscher wie Howard Gardner aus Harvard sehen Intelligenz als Plural. Da gibt es eine künstlerische, eine mathematische und dann nicht zuletzt die emotionale Intelligenz eines Daniel Goleman. Das ist doch kein einheitliches Bild.
Nein. Also es gibt sicher verschiedene Intelligenzbegriffe und man ist sicher auch weitgehend darüber im Klaren, dass die über den Daumen gepeilt 100 Intelligenztests, die es gibt, mit Varianten hauptsächlich drei verschiedene Sachen abfragen. Also mathematisches, logisches Denken, räumliches Denken und sprachliches Denkvermögen. Darüber hinaus gibt es da noch Spezialtests. Aber allein das sind ja schon mal drei sehr unterschiedliche Bereiche. Und die Frage ist doch immer, welcher Bereich nutzt mir wo? Also wenn ich mich auf der Autobahn befinde, muss ich unter Umständen andere Bereiche ansprechen, als wenn ich mich im Busch befinde und mein Überleben auf dem Spiel steht. Also von daher bin ich ganz klar ein Anhänger multipler Intelligenz. Die Frage, die Elsbeth Stern stellt und andere, ist ja die, okay, wenn ich sowas annehme und wüsste, was jetzt speziell, sagen wir mal, sprachliche Intelligenz ist, wie realisiert sich das im Gehirn? Und das ist meiner Ansicht nach eine Fragestellung, die nach allem, was ich weiß, vollkommen offen ist noch. Es gibt ein paar grundsätzliche Facts, die man kennt, also zum Beispiel die Anzahl grauer Substanz, also der eigentlichen Nervenzellen, aber natürlich spielen auch die Verbindungen eine Rolle. Also es ist ganz schwer abzuwägen.
Jetzt fügen Sie in Ihrer Sendung dem Thema noch einen Punkt hinzu, auf den ich auf Anhieb nicht gekommen wäre. Es geht um Charakter statt Intelligenz. Wie kam es zu dieser Gegenüberstellung?
Wir haben mit einem Intelligenzforscher gesprochen und mit ihm sozusagen auch über die Rahmenbedingungen für Intelligenz im Sinne von ein intelligenter Verstand in was für einem Menschen. Und da war relativ schnell klar, dass er diese Art von Denken für in hohem Maße unwissenschaftlich und unverantwortlich hielt. Pointiert ausgedrückt, alles, was mit Charakter zu tun hat, man könnte auch sagen mit Persönlichkeitsmerkmalen, wurde ganz schnell in den Bereich der Mythologie, der Unwissenschaftlichkeit, der Esoterik gestellt. Ich halte das für eine komplett falsche Annahme, für eine komplett falsche Denkweise und habe da inzwischen auch gute Hinweise bei anderen gefunden, dass ich da nicht mit alleine stehe. Warum? Im Sinne der Evolutionsbiologie geht es doch darum, unser Überleben in einer optimalen Art und Weise zu sichern. Da spielt sicher die räumliche Intelligenz beispielsweise oder von mir aus die logisch-mathematische Intelligenz eine große Rolle. In unserem Lebenszusammenhängen heute ist aber die große Frage, wie ich das im Kontext einer wachsenden Gemeinschaft von Menschen anwende. Was für einen Nutzen ich daraus ziehe, was auch für einen Nutzen ich anderen Menschen zuteil werden lasse. Also da spielt sowas wie Kommunikationsfähigkeit beispielsweise eine Rolle. Das heißt, mit der Frage nach den Charaktereigenschaften stellt sich die Frage auch zum Beispiel der moralischen Verwendung von Intelligenzmerkmalen. Ich bin der Ansicht, dass man diese Frage stellen muss und dass es eher eine Schwachstelle der Wissenschaften ist, sozusagen nur nach dem entkernten Intelligenzmodell zu fragen und nicht auch zu fragen, wie Intelligenz in jeweilige Lebenszusammenhänge eingebettet ist und auch verwendet wird.
Womit wir wieder bei dem Thema wären, dass die Forscher nur in ihren eigenen kleinen Räumen denken. Also das ist ja schon ein großes Feld aus vielen Gebieten, das Sie da sehen.
Ja, das deckt sich zum Teil damit, aber ich meine, das kann ich natürlich einem Forscher, sagen wir mal, der mit der Genetik von Zellen befasst ist, dem kann ich nicht vorwerfen, dass er sich nicht mit einem anderen Thema beschäftigt. Also auf der Ebene wäre der Vorwurf natürlich absurd. Was ich meine ist, dass Wissenschaftlern selber häufig nicht klar ist, wie sie Begriffe eigentlich verwenden. Also zum Beispiel ist der Begriff der Komplexität auf der Ebene der Signalfunktionen von Zellen ein anderer als der Begriff der Komplexität im Sinne von Selbstorganisation von verschiedenen Gehirnarealen. Dem liegt einfach ein verschiedener Begriff von Komplexität zugrunde und häufig ist Wissenschaftlern gar nicht klar, dass sie zwar dasselbe Wort verwenden, aber die Bedeutung dieses Wortes in dem jeweiligen Kontext eine andere ist. Plus die eigene Perspektive wird natürlich tendenziell verabsolutiert. Das heißt, wenn man genetisch jetzt gigantische Fortschritte macht und meint, jetzt das Gehirn besser verstehen zu können, was vielleicht auf der genetischen Ebene tatsächlich der Fall ist, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das Gehirn in der Interaktion mit der Umwelt oder mit anderen Menschen besser verstanden habe. Das ist eine andere Perspektive, die eigene Forschungsmethoden und auch eigene Forschungsdaten verlangt, die sich von denen der Genetik unterscheiden.
Ein weiteres Thema, das Sie in der Sendung beschäftigen wird, ist die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Intelligenz und Erfolg. Was meinen Sie, gibt's da einen?
Das hängt wiederum sehr vom Beruf und von der Umwelt ab. Natürlich gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen Intelligenz und Erfolg. Allerdings kann mir die falsche Form der Intelligenz, zum Beispiel sagen wir mal eine hohe mathematische Intelligenz, im Bereich, ich konstruiere das jetzt, ich habe kein gutes anderes Beispiel, im Bereich der Kunst unter Umständen sehr wenig nutzen, weil es darauf ankommt, wie ich Farbqualitäten zum Beispiel aufeinander abstimme und nicht, wie ich sie im Raum anordne. Also jede Form der Intelligenz hat auch ihre spezielle optimale Nische sozusagen. Also wenn man Intelligenz insgesamt als evolutionäres Anpassungsprodukt an bestimmte Nischen, und die sind ja im Fall des Menschen sehr unterschiedlich, versteht, dann ist klar, dass mir eine bestimmte Form von Intelligenz auch vor allem in einer bestimmten Nische einen Erfolg bringt. Nicht notwendigerweise überall. Also intelligente Menschen neigen unter Umständen dazu, andere sehr krass mit ihrer Meinung vor den Kopf zu stoßen, was sie sozial isoliert. Das sind dann wieder andere Merkmale gefordert, um das sozusagen auszupegeln.
Die alte Frage, ob sehr intelligente Menschen wirklich sozial kompetent sind, oder?
Ja, wobei ich das nicht glaube. Also ich bin nicht davon überzeugt und da gibt es meines Wissens auch keine wirklichen Daten zu, mit denen man das belegen könnte, dass Intelligenz Menschen sozial unkompatibel macht. Das hängt mehr wieder mit dem Thema zusammen, das wir eben hatten, also Persönlichkeitsmerkmale. Also zum Beispiel eine höhere Aggressivität gepaart mit einer bestimmten Form von Intelligenz, strategischen Intelligenz zum Beispiel, macht Leute, die beides haben, lässt sie gefährlicher erscheinen und macht sie daher auch zum häufigeren Ziel von Angriffen.
Ja, Herr Skobel, ich bin sehr gespannt auf Ihre Sendung. Ich werde es mir auf alle Fälle anschauen. Und Ihnen hier erstmal herzlichen Dank.
Ja, danke, das freut mich. Ja, danke auch.
Fox P2 ist eine Sendung von dasgehirn.info. Am Mikrofon war Arvid Lai.